Am ersten Blatt oben steht gleich das Thema unseren heutigen ersten Unterrichts, unserer ersten Unterrichtsstunde. Und es heißt hier, keiner lebt sich selber, leben wir, so leben wir dem Herrn. Vielleicht kurz noch zur Einleitung, bevor wir zum Thema kommen. Schon am ersten Tag, am Samstag, hat man durchgearbeitet die Erwartungen von euch oder von uns auch. Und wenn man so in einem Wort es reinfassen könnte, dann heißt es, ein jeder hat ein Verlangen um mehr. Ja. Auch mein Verlangen und Sehne ist auch durch diese Tage mehr dazu zu bekommen, zu lernen, zu nehmen. Und ich wünsche, dass es auch in Erfüllung gehen möchte bei jedem von uns, dass wir aus diesen Tagen mehr in unser Leben mitnehmen können. Es ist auch ein gewisses Opfer, was ihr ein jeder gebracht habt, um hier zu sein. Vielleicht wird einer oder andere sagen, es war für mich kein Opfer, ich habe es mit Freudigkeit gemacht. Aber ich weiß, dass der Seelenfeind versucht, uns auch diese Zeit so einzunehmen, dass wir oft auch nicht diese nötige Zeit dazu haben. Es braucht ein Opfer, diese Zeit zu nehmen. Und wenn wir so, wie wir schon gehört haben, auch aus den Medien, die Menschenmassen strömen woanders hin, nehmen sich die Zeit. Und wir haben auch gehört, die Folgen daraus, dass dort auch die Menschenmassen hinkommen und zum Teil auch in diesem Fall, was vor kurzem war, dass tatsächlich sie schon einige die Hölle gesehen haben. Ist doch furchtbar, lebendig eine Hölle zu sehen. Aber so war es berichtet, dass einige die Hölle gesehen haben in dieser Zeit. Aber andersrum jetzt, dort wo versammeln sich Leute und über das Himmelreich reden und sprechen und suchen, dann ist was ganz anderes. Sie sehen die Herrlichkeit Gottes. Sie sehen die himmlische Schätze, das Himmelreich, ja. Und ich denke, so hat uns auch Gott Gnade geschenkt, heute da zu sein, um auch mehr zu lernen von seiner Herrlichkeit, um zu sehen, auch diese himmlische Herrlichkeiten, die uns auch heute der Herr auch zeigen will. Zeigen besonders, dass wir es sehen in unseren Herzen. Wenn wir jetzt mit diesem Gedanken weitergehen, dann wir wissen, dass auch der Seelenfeind versucht, alles Mögliche im Wege zu stellen, dass dieses Himmelreich sich nicht so schnell verbreitet, dass es ein Hindernis in unserem Leben auch gibt. Und nicht umsonst heißt es, das Himmelreich leidet Gewalt. Und ich bin überzeugt, dass ein oder anderen auch Gewalt anwenden musste, um auch heute da zu sein oder auch bei anderen Dingen, wo es geht um das Himmlische. Aber es ist so, Gewalt, wer Gewalt anwendet, der reißt an sich. Und jetzt zum Thema kommend, wir haben mit den Brüdern in dieser Vorbereitungszeit einige Zeit eingeräumt, wo wir auch telefonisch zusammen gebetet haben und mit unserem Flehen zu Gott, zu Jesus gekommen waren und in unserer Abhängigkeit von ihm auch diese Themen erbetet haben. Es war unser Anliegen, Herr, was willst du, dass wir weitergeben sollen? Für mich ist das immer etwas Köstliches, wie es zu damaliger Zeit die Propheten getan hatten. Sie haben das Wort empfangen und haben es weitergegeben und sie konnten sagen, so spricht der Herr. Und so lag es uns am Herzen, dass es nicht Menschenworte sind, sondern was will der Herr heute zu uns, zu euch jungen Leuten sagen? Und so sind auch zum Teil diese Themen erbetet worden, was wir auch hier jetzt auch mit Gottes Hilfe auch weitergeben wollen. Und wie man schon jetzt auch mitbekommen haben, dass der Herr auch einige schon gesegnet hat. Aber vor allem, mir war es noch wertvoll, dass die Bibelstelle aus 1. Johannes 15, Vers 17, 1. Johannes 5, Vers von 14 bis 15. Und hier heißt es, und das ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, dass so wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. so wir bitten etwas nach seinem Willen, so hört er uns. Und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm gebetet haben. Es ist eine Stärkung, dass wir nur diese Gewissheit haben, ich habe gebetet nach deinem Willen, das ist dein Wille. Ist schon eine Verheißung, er hat es gehört und ich habe es. Das brauchen wir in unserem Leben, dass wir oftmals da, wenn wir stehen und ja, wie ist das, dass wir es einfach nehmen, wie Bruder Nikolaus schon gesagt hat, man steht da und Herr, wie weit gibt's? Und dann heißt es, nimm, es ist gegeben. Und so bin ich überzeugt, dass nicht nur diese Gebete, was auch ihr emporgesandt habt, um für den Segen oder diese Gedanken, das Gnädige, das der Herr geben möchte, sondern der Herr selbst hat einen reichen Tisch zubereitet von seiner Fülle, seiner Herrlichkeit. Nicht nur unsere Schwestern bemühen sich, uns an unserem Leib so einen reichen, sättigen Tisch zu bereiten, sondern der Herr hat von seinen himmlischen Gütern einen Tisch da, dass wir einfach, ich wünsche nur uns einem jeden, dass wir selig sind, die geistlich arm sind, wurde erwähnt schon die Tage. Dass wir einfach mit diesem einem Hunger kommen und auch heute nehmen aus der Fülle seiner Gnade. Zwar ich fühle mich hier schwach und nicht so fähig, ich würde mich wünschen, dass es lieber die jungen Brüder machen würden, schon aus den Mängeln meiner deutschen Sprache oder auch aus den anderen Dingen. Aber es gibt immer wieder Mut, schauen zurück, dass der Herr nicht immer die Begabte benutzt hat, sondern im Gegenteil, wir haben das Thema gehört, dass die Menschenweisheit macht er oft zunichte. Aber Gott will, dass wir in dieser Abhängigkeit das tun, was er will. Und wenn ich denke an Mose, das war in meinem Leben oder in meinem Dienste auch eine Stärkung, da ich einfach sich so nicht fähig genug fühlte und sagt, ach, was kann ich oder wie, ich kann das nicht. Und das war mir immer wieder eine Stärkung, wie es bei Mose war. Wo er fähig genug, wo er diese Weisheit menschliche gehabt hat und wo er versuchte, sich für das Volk in Ägypten sich einzusetzen, ja, braucht ihn Gott nicht. Kam eine Enttäuschung. Er musste noch lernen, diese Abhängigkeit des Herrn, diese Demut. Und wo er das gelernt hat und auf einmal steht dieser Mose, der damals mit solch einem Eifer dem Volke helfen wollte, steht er da und merkt, eigentlich meine Sprache ist zu schwach, ich schaffe das nicht. Er sah seine Unmacht oder so, ja, und dann sprach Gott aber, ja, ich werde vor dir gehen. Sogar er zürnte, wo er versuchte, sich auch auszuweichen, er sah aber bei ihm das Herz. Und das gibt mir immer wieder Freudigkeit und ich bitte, schaut nicht jetzt vielleicht auf meine Sprachfehler, sondern schaut auf Jesus. Ja. Ich bin einer, der wo gerne möchte das tun oder das geben, was ich von Jesus nehme. Und ich erinnere mich an die, oder erinnere auch euch an die Zeit, wo Jesus die 5000 gespeist hat. Und wo Jesus zu ihnen gesprochen hat, gebt ihnen zu essen. Die stehen da, was können wir geben? Wir haben ja nichts. Ja. In diesem Sinn, wie auch wir manchmal stehen, was können wir geben? Wir haben ja von uns nichts. Und Jesus hat aber dann das, was sie hatten, das Kleine dort unter ihnen, genommen, gedankt und gab es ihnen, gebt es weiter. Und ich denke, dieser Dienst wünsche ich mir, zu Jesus kommen, nehmen und weiter den Bedürftigen zu tragen. Der Dienst ist einfach und wenn vielleicht ein oder anderen auch in eurem Leben dann auch zum Dienste berufen werdet, macht es genauso. Wir haben in uns nichts. Jesus selbst sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber andererseits, Jesus hat auch gesagt, wir haben diesen Vers gestern durchgenommen, und da heißt, ihr werdet meine Zeuge sein. Wenn Jesus gesagt hätte, ihr müsst missionieren, ihr müsst predigen, würde es ihnen wahrscheinlich bange gewesen. Aber so sagt er, ihr werdet die Kraft bekommen, um meine Zeuge zu sein. Und Zeuge zu sein ist ja einfacher. Man erzählt das, welche Erfahrungen man im Leben gemacht hat. Gibt es weiter. Und so konnte ich mit Gottes Hilfe auch zeugen, auch was betrifft der Krankenheilungen, was Jesus an mir getan hat. Es ist dann einfach. Das sind die Erfahrungen. Und das wünsche ich, dass auch dieses Wort, was man spricht, dass es nicht nur ein Wort ist, das man nimmt hier von der Bibel, man hat es gelesen und gibt es weiter, sondern dass man es durchs Herz durchlässt, diese Erfahrung selbst möchte und dann es auch weitergibt. Es kommt auch besser an, wenn es von Herz zu Herz geht. Und ich wünsche es, dass auch heute der Herr hilft, dass auch dieses Wort, was er euch uns geben will, dass er auch da gebrauchen möchte, mich als ein Zeuge oder hier zu stehen, der das weitergibt, von ihm genommen. Das Thema wollte ich dann einfach konzentrieren auf einen Punkt. Ich habe auch darüber gebetet, Herr, es ist so wichtig in unserem Leben, dass wir keiner leben für sich selber. Das hat Paulus gesagt, das waren seine Worte. Und leben wir, so leben wir dem Herrn. Und das ist so wichtig in unserem Leben, dass wir auch zu dieser Überzeugung kommen und dann auch zu diesem Leben. Und wo ich so gebetet habe und wie soll ich dieses Thema auch weiterbringen, hat mir der Herr auf das Herz gelegt, das Thema auf den Glauben zu konzentrieren. Und diesen Punkt Glauben wollen wir so in einigen Punkten jetzt durchnehmen. Glaube. Einerseits, ja, was ist Glauben? Aber es heißt, der Hebräerbriefschreiber sagt, ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Also das ist ein Punkt oder ein wesentlicher Teil in unserem Leben, der Glauben. Es ist zwar schwierig, in unserem geistlichen Leben etwas hervorzuziehen und sagen, wenn du das hast, dann hast du alles. Und wenn wir uns erinnern an Paulus, wo er schreibt über die Waffenrüstung, und dann fängt er an mit diesen bedeutendsten Eigenschaften des Harnisch Gottes. Und dann irgendwo kommt er zum Punkt und sagt, aber vor allem, das heißt, dass er das noch wichtiger findet. Und so würde ich jetzt sagen, es gibt viele Dinge in unserem geistlichen Leben, wo wichtig sind. Aber vor allem würde ich sagen, das ist der Grundsatz oder das Grundfundament ist der Glaube. Und so einige Dinge wollen wir jetzt mit Gottes Hilfe, mit Bibelstellen, es noch betrachten. Und als erste Frage würde ich einfach an uns stellen. Ja. Wozu brauche ich den Glauben? Wozu braucht der Mensch einen Glauben? Habt ihr darüber schon Gedanken gemacht? Wie meint ihr? Wir haben auch mit den Brüdern gesagt, dass wir wollen es nicht nur so als eine Predigt oder Botschaft haben hier, sondern dass ihr auch mehr mit beteiligt sein möchtet oder vielleicht auch Fragen stehen, könnt ihr ruhig dann auch zwischendurch anhalten, fragen. Und so ist die Frage jetzt von mir aus. Habt ihr Gedanken gemacht? Wozu brauchen wir einen Glauben? Dass wir zu Gott nahen können. Ja. Ja. Wozu brauchen wir noch? Aus eigener Erfahrung. Wozu brauche ich den Glauben? Ja? Hoffnung. Ein Hoffnung haben. Ja? Brauchen wir einen Glauben? Bitte? Um etwas zu haben, an was man sich halten kann. Ja, geistliche Dinge sind unsichtbar und braucht man einen Halt. Bitte? Ein Leitfaden des Lebens. Ja, wir brauchen Glauben, dass wenn wir bitten und wenn wir nicht glauben, können wir es auch nicht bekommen. Ja? Ich denke, dass wir da, ja, einige können sagen, wozu ich den Glauben brauche. Ja? Aber es gibt so eine Bibelstelle, die uns ganz genau sagt, was eigentlich der Glaube in sich einschließt. Ja? Und die finden wir mit dem Bibelvers, bin überzeugt, kennt ihr ein jeder auswendig. Und er steht ja, und in Johannes 3, 16. Und hier heißt, ich finde, dieser Vers ist in der Bibel der Kern. Das ist der Mittelpunkt. Der spricht alles. Und wenn wir gestern so durchgenommen haben, diesen Vers aus Apostelgeschichte, dann wird man hier in diesem Vers ein Reichtum rausfinden, was alles hier eingeschlossen ist. Und so lesen wir Johannes 3,16: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich will mich jetzt nicht jetzt lang hier aufhalten auf diesem Vers, aber nur so vielleicht grob können wir sehen, wie einfach und deutlich hier dieses Wort zu uns Menschen spricht. Einmal, es spricht, dass Gott die Menschen liebt. Es ist eindeutig eine Sprache, die wo an alle Menschen gerichtet ist. Gott liebt mich. Und in dieser Liebe hat er auch vorbereitet einen Plan, oder vielleicht andersrum, dass in dem wird uns auch gezeigt, dass wir Menschen verloren gehen. Wir befinden uns auf einem Weg, der ins Verderben geht. Wir alle Menschen gehen verloren, das weiß Gott. Aber die Liebe ist so groß, dass er seinen Sohn sendet, und wer an diesen Sohn glaubt, geht nicht verloren, aber hat ein ewiges Leben. Es gibt ein ewiges Leben. Und hier finden wir einfach diese deutliche Sprache, dass zu uns Menschen gesprochen wird, von Gott. Man könnte sagen, Gott spricht zu uns Menschen nicht. Wie kann er sprechen zu uns? Aber wisst ihr, der Hebräerbrief schreibt uns, und vielleicht ja das Buchstäbliche in Hebräer gleich im ersten Kapitel heißt es: Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er gesandt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Schaut mal, Gott spricht zu uns Menschen. Er sprach durch die Propheten, er kannte nicht so zu den einzelnen Menschen sprechen, weil sie ließen sich nicht mehr von dem Geist Gottes leiten. Und dann kam eine Zeit, wo er geredet hat durch Jesus Christus. Eine Sprache. Jesus war die Rede Gottes. Er spricht zu uns. Was spricht er? Und da ist dieser Vers. Da sehen wir den Plan Gottes, den Erfüllung des Planes Gottes, unser Schicksal, unsere Zukunft. Es liegt ja da. Allen Menschen in einer verständiger Sprache. Und ich denke, es misst man, da würde jetzt ja keine Frage entstehen. Es sind keine Geheimnisse oder keine Gleichnisse, in denen Jesus öfters gesprochen hat. Es müsste doch den Menschen verständlich werden. Aber ich komme jetzt zur nächsten Frage. Wie viel Glauben gibt es? Ja, das ist jetzt unter Punkt 1, steht bei uns, wie viel Glauben gibt es? Ich weiß nicht, in Russisch hat man gesagt, römische 1, aber ich habe jetzt beim Nika gehört, arabisch, ja, ist das richtig, wenn man den 1, das ist römisch, ja, okay, das ist doch richtig. Also das römische 1 ist, wie viel Glauben gibt es, ist die erste Frage, mit der wir jetzt dann beginnen. Ja, wie meint ihr? Bitte? Also es heißt, es gibt viele Glauben. Auch Glaubensarten und auch Glauben. Ja? Ich denke, es gibt ja, man kann, ich weiß nicht genau, ich habe gehört mal über tausende Glaubensbekenntnisse. Ja? Das heißt, das ist gewissen Glauben entstanden, und dann macht man es noch unter einen Satzungen oder so Glaubenssatzungen herein. Man muss schon sagen, dass es die meisten Glaubensbekenntnisse begründet werden auf die Bibel. Wir haben auch gehört, dass die Bibel ist ja sehr wichtig, dass wir sie auch kennen. Ja, gut, das kommen wir später. Also einfach glauben. Ich will jetzt nicht viel Zeit einnehmen, aber ich würde einfach euch mithelfen und sagen, tatsächlich, wenn man um uns schaut, und man findet sehr vielen unterschiedlichen Glauben. Man ist in Deutschland gekommen und man dachte, es ist ein christliches Land. Und wo man dann da gesehen hat, wie es gelebt wird, war es weit weg von diesen Vorstellungen eines christlichen Landes. Und dennoch, wenn man fragt, die Leute, ja, wie steht es mit Gott? Ja, ich glaube, ich bin gläubig. Ich glaube. Und es gibt viele Menschen, die auch sagen, ja, ich glaube. Aber jetzt die nächste Frage. Wird auch einen jeden sein Glaube auch bestehen können vor Gott? Das ist die nächste Frage, was wir dann vielleicht im Laufe dieses Themas auch in Betracht nehmen werden. Wisst ihr, ich bin überzeugt, dass auch wenn wir untereinander jetzt sagen, ja, wie ist dein Glaube, was glaubst du oder was meinst du, das wichtig ist, auch hier Unterschiede schon auch werden sein. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Seele so gesprochen, sie wollte sich taufen lassen. Und sie kam einige Male zu uns auch in Gemeinschaft, aber ganz gefiel ihr auch nicht alles und dann blieb sie wieder weg. Und dann ruft sie mal an und sagt, ja, sie wollte sich mal taufen lassen. Ja, wieso? Ja, das ist biblisch, man muss sich taufen lassen. Naja, bist du überzeugt, da muss man Glauben haben. Ja, ich habe einen Glauben. Und ja, welchen Glauben oder wie? Ja, ich lese die Bibel und ja gut, ich war bei euch, aber manche glauben mir nicht, dass ich glaube. Weil eigentlich ein Gläubiger gibt auch ein Zeugnis. Sein Leben verändert sich. Und wenn Paulus schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und wenn auch der Mensch nach der Bekehrung nicht vielleicht in allem gleich sofort anders, aber er ist sichtbar. Unsere Brüder haben früher immer gesagt, wenn ein Mensch neu geboren wird, es wird gleich gesehen. Es sieht man am Leben, es ist eine Umwandlung in seinem Leben geschehen. Erwachsen nimmt zu, ist ja zuerst ein Kind, aber es ist eine sichtbare Umwandlung geschehen. Und bei ihr hat man das einfach auch in äußerlich und andere Dinge gesehen, da ist noch nicht dieses da. Und haben anscheinend einige auch gesagt, ja, man muss eigentlich wiedergeboren sein und dann kann man sich taufen lassen. Und sie hat es irgendwie angenommen, ja, sie meinen, dass ich noch nicht das bin und warum und glauben nicht. Ich war schon bei den anderen und Zeuge Jehova und jetzt in Kirche und ich suche und ja, hast du es gefunden? Nein, ich habe noch nicht gefunden, aber ich habe meinen Glauben. Ich sage, ja, reicht dir dein Glauben auch aus? Ja, ich weiß, ich lese und es wird mir leichter auf dem Herzen und ich weiß, der Herr liebt mich. Ich habe so überlegt und versucht, stundenlang war das ein Telefongespräch und denkt, der Mensch hat einen Glauben mit dem Glauben, wo sie nie vor Gott bestehen wird. Wisst ihr, und es gibt so viele Glauben, wo die Menschen meinen, ach, Gott ist gar nicht so schlimm, er kann doch die Menschen gar nicht verderben lassen, er liebt doch den Menschen, Gott ist doch Liebe. Und versucht den Menschen irgendwie einzuprägen, ach, lebt doch, er hat doch den Jesus gegeben, ans Kreuz, wir sind gerettet, wir sind seine Kinder. Es gibt so viele Glauben, die Menschen dann auch annehmen und gehen durch ihr Leben hindurch und dann auf einmal stehen vor dem Herrn. Und dieser Glaube reicht nicht aus. Reicht nicht aus. Wir kennen auch diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Es werden einige kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Das ist eine Bibelstelle, wo ich oft nachgedacht habe. Kann das wohl sein? Sie haben in den Namen Jesu geweissagt. Sie haben in den Namen Jesus Teufel ausgetrieben. Die haben in den Namen Jesus so viele gute Taten getan. Und dann ein Wort hier, weichet von mir, ihr Übeltäter. Jesu Worte, man kann es nicht ausstreichen. Also es gibt solche, die wo meinen, einen Glauben zu haben, etwas zu tun und mit dem sich die Seligkeit zu erwerben, aber in Wirklichkeit der Glaube, der wo keinen Wert hat. Und ich denke, dass keiner von uns wünscht, sich so einen Glauben haben, dass man einstmal am Ziele angekommen und dann nicht einzugehen, zum Ziele nicht angekommen. Glauben, der mich getäuscht hat. Wir kommen zum zweiten römischen Punkt. Wie erkenne ich den richtigen Glauben? Oder vielleicht bevor ich komme, dann heißt es noch, die Bibelstelle haben wir noch nicht gelesen, Johannes 7, 38, zum ersten Punkt noch, liest jemand, ihr habt die Bibel offen, Johannes 7, 38, bitte.
da nicht glaubt, auf dessen Leib werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen.
Ja, danke. Es heißt hier jetzt, Jesus selber sagt, ja, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Ja, und daraus können wir entnehmen, es gibt nur einen Glauben. Es gibt nur einen seligmachenden Glauben. Es gibt nur einen Glauben, der uns auch wirklich ins Himmelreich reinbringen wird. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, jetzt Punkt 2, Römischer, wie erkenne ich den richtigen Glauben? Jetzt bezogen auf diese Seele, die sucht überall, welchen Glauben, und sie findet keine Befriedigung und sie ist nicht allein. Es sind viele Menschen, die wo in der Suche sind, den Glauben haben, der Glaube ist vielleicht auch wankend, aber wie erkenne ich oder wo finde ich, ja, diesen richtigen Glauben? Johannes 5, 39. Liest jemand? Selbst Jesus sagt, suchet in der Schrift. Er sagt, es ist ein Glauben, wie die Schrift sagt. Und wir haben es ja schon in den Tagen durchgenommen, dass der Heilige Geist hat die Menschen inspiriert, die 40 Schreiber inspiriert, dass sie durch den Heiligen Geist das schreiben mussten, was Gott gesprochen hat. Gott hat gesprochen, der Heilige Geist hat sie inspiriert und sie haben es niedergeschrieben, dass wir es schriftlich haben, das Wort Gottes. Und eindeutig kann Gott doch nicht zweierlei sprechen. Er hat ja einen Weg, er hat ja einen Glauben jetzt auch uns gegeben. Und es heißt, der Glauben, wie die Schrift uns gibt. Dann heißt es auch hier jetzt, Jesus sagt, ihr meinet einen Glauben zu haben. Auch die Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten und viele Leute hatten einen Glauben. Sie glaubten. Aber an was glaubten sie? Und Jesus hat hingewiesen, suchet in der Schrift. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass die Menschen nicht dann suchen bei den Leuten, sondern suchen in der Schrift. Vielleicht hier noch eine Bemerkung, dass wir die Bibel schon auch einteilen sollen. Der Alte Bund war eine Vorbereitungszeit zu diesem Vollkommenen. Es war ein Zuchtmeister, es war eine Zeit der Zubereitung zu diesem Hauptwerk, das Jesus dann auch erfüllen sollte. Und dann das Neue Testament, das Wort Jesu, dieser Bund, das ist das Wort, was gültig ist für uns, da wir auch heute suchen sollen. Das Wort ist so umfangreich, dass es alles beinhaltet, was wir brauchen, deutlich. Und das ist auch wichtig, dass wir dann in unserem Glauben auch überzeugt werden. Ist mein Glauben auch der richtige oder habe ich mir einen Glauben eingebildet? Ich meine so, ach, das macht noch nichts aus oder jenes macht auch noch nichts so. Ich bin überzeugt. Reicht der Glaube mir am Schluss? Wir haben gehört, irgendwann kommen wir an die Pforte der Eingang in das Himmelreich und dann heißt es, ja, habe ich diesen Ausweis, den Glauben, die wahre Heil, das Heil, was zuteil gegeben ist, suchet in der Schrift. Dritter römische Punkt kommt, wie komme ich zu diesem Glauben? Wenn ich jetzt erkannt habe, ich brauche einen Glauben, es gibt diesen Glauben und dieser Glaube weist uns hin, was soll ich tun? Was soll ich tun? Johannes 6, 44. Ja, wer schon die Bibelstelle hat.
Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, im Ziel der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken in den jüngsten Tagen.
Es kann niemand kommen, es ziehe denn ihn der Vater. Das Wort hat viel zu sagen. Wir haben schon auch gestern zum Teil gehört, Bruder Robert hat erwähnt, zu diesen Auserwählten. Und da kommen auch manche in Schleuder, gehöre zu den Auserwählten oder nicht. Aber eindeutig den Plan Gottes müssen wir immer sehen. Was macht Gott? Ja? Und wir haben aus dieser ersten Bibelstelle schon gelesen, also hat Gott die Welt geliebt. Er liebt alle, Er will, dass kein Mensch verloren geht. Aus anderen Bibelstellen finden wir es. Und vielleicht noch zurück zu diesem Suchen in der Schrift, dass wir da nicht einzelne Bibelstellen rausnehmen und da begründen unser Suchen, sondern wir sollen es mehrere Stellen nehmen oder im gesamten Wort nachschauen. Das Wort wird sich nie widersprechen. Und wenn manche einige Dinge rausholen, um ihre Einstellungen zu bekräftigen und das nicht überall mit einstimmt, dazu entstehen auch viele Glaubensrichtungen, weil es nicht übereinstimmt, dass dieser Zusammenhang hier gar nicht richtig rausgeholt wurde. Wenn wir richtig suchen, es ist ein Zusammenhang, es ist ein roter Faden, der durch die Schrift geht. Und wenn auch im Alten Bund vielleicht es nicht so aktuell für uns heute ist, aber es hat einen Zusammenhang, dass es zu dieser Erfüllung gekommen ist heute. Das Wort. Und wenn wir suchen, werden wir ganz klar finden auch das Wort. Was uns zur Hilfe dann noch ist, Vers, der nächste Bibelstelle, Johannes 16, 13. Wer wünscht sich nicht, die Wahrheit zu wissen, zu kennen? Wir suchen auch heute Menschen, die Wahrheit zu haben. Manche behaupten, ich habe die Wahrheit. Wir sind in der Wahrheit. Und in Wirklichkeit stimmt das Leben oft nicht. Ist eine falsche Wahrheit. Ist Enttäuschungen. Der Mensch meint, etwas zu haben. In Wirklichkeit ist das nicht. Selbstenttäuschung. Selbstbetrug. Wie schrecklich. Und ich denke, dass auch keiner von uns wünscht sich, einen Glauben zu haben oder eine Erkenntnis zu haben, die wo falsch ist. Und jeder wünscht sich, ich will doch das Wahre haben. Wo finde ich? Einmal in der Schrift suchend und dann auch in diesem Wort zurechtzukommen. Ja, es gibt so viele Bibelstellen. Wie komme ich jetzt zu dieser wahren Erkenntnis? Was würdet ihr tun? Wie handelt ihr in diesen Fällen? Wenn ihr sucht jetzt in der Schrift, ich mache es meinerseits, ich komme entgegen euch zur Hilfe. Ich gehe auf die Knie und bete den Autor an. Der Heilige Geist hat ja das geschrieben. Er hat es denn eingegeben. Wisst ihr, und das ist am besten, wenn wir uns wenden an den, der das Wort geschrieben hat. Herr, du weißt, menschlicher Verstand reicht nicht, jetzt das zu begreifen. Zeige es mir, offenbare es, gib Licht, dass ich dein Wort, das Wort deines Vaters erkenne. Gib Weisheit, gib Licht. Wir haben Verheißungen, dass es uns gegeben wird. Und hier sagt auch Jesus, bevor er auch zum Himmel aufgefahren ist, bei der Abschiedsrede, und ich denke, das war so eine feierliche Abschiedsrede, wo die Jünger da waren und Jesus auf einmal eine ganz andere Rede geführt hat. Im Laufe dieser 3 Jahre hat er manches gesprochen und auch über das Reich Gottes und hat auch sie getadelt und gewarnt und verschiedene Dinge. Und dann auf einmal kommt eine Zeit, wo er auch einstellt ihre Arbeit und einen ganz besonderen Wunsch äußert noch. Eine Hilfe anbietet. Und ich denke, in unserem christlichen Leben ist das das Wichtigste, wo auch hier Jesus seine Jünger auch ganz besonders hingewiesen hat. Er stellt die Arbeit ein. Wir wissen, dass Jesus sie berufen hat und je zwei und zwei ausgesandt hat, um die Botschaft des Evangeliums weiter zu verkündigen. Krankenheilungen durchzuführen. Und sie waren auch, lesen wir aus der Schrift, zurückgekommen, voll Freude. Das hat sich erfüllt. Und die haben eine gewisse Tätigkeit, eine große Tätigkeit getan. Und auf einmal, das hat etwas zu sagen, sagt Jesus jetzt aber, stellt alles ein. Bleibt jetzt in Jerusalem, wartet, bis ich euch etwas mehr gebe. Ihr schafft es anders nicht. Solange ich da war, habe ich euch immer wieder mitgeholfen. Ich war euer Ratgeber, ich war habe hingewiesen, wie ihr das tun sollt. Aber wenn ich weggehe, ja, dass ihr zurechtkommt. Ihr braucht einen Führer, ihr braucht diese Kraft, ihr braucht alles dieses Herrliche, was ich noch euch geben will. Bleibe zu Jerusalem. Sie warteten, ist bekannt uns, was hier war, aber einfach, er wünschte ihnen jetzt diese Kraft von oben, er wünschte ihnen diesen Heiligen Geist, dass er jetzt mit ihnen, dass er auch ihr Leben voll verändern soll. Er ist mehr eingeschlossen, weil wir wissen aus dem Leben der Apostel, sie waren ja in manche Dinge noch anders. So gab es noch einige fleischliche Dinge. Wenn ich nur jetzt uns erinnere an die Zeit, wo Johannes und Jakobus aufgeregt waren, weil in Samarien Jesus nicht aufgenommen wurde. Sie suchten eine Übernachtungsmöglichkeit und sie haben gesagt, nee, wenn er nach Jerusalem ziehen will, nehmen wir nicht aus. Wie erbrannte ihre Herzen. Lass doch Feuer fallen. Wessen Geisteskinder seid ihr, sagt Jesus. Oder andere Stelle, wer wird der Größte sein? Einer wünschte, zur rechten Seite zu sitzen, der andere fühlte sich, ich bin ja besser wie der andere, so sagen wir. Das sind diese Fleischendinge noch, was noch bei Menschen beseitigt werden, ausgerottet werden sollte. Das sah Jesus. Zu damaliger Zeit konnte sie es noch nicht begreifen, aber deswegen hat er gesagt, ich werde den Heiligen Geist euch senden. Und wir haben am Sonntag auch so ausführlich gehört, was eigentlich dieser Heilige Geist auch tut und welche Eigenschaften er hat und wie wir ihn brauchen. Sag, ein Christenleben ohne den Heiligen Geist, unmöglich. Wir erreichen das Ziel nicht. Wir werden auf und zu und irgendwann werden wir doch landen irgendwo. Deswegen hat Jesus das schon vorgesehen und gesagt, ihr braucht ihn. Nach dieser Bekehrung und Umkehr, was wir auch in unserem Leben an jeder stattfinden soll, eine echte Bekehrung. Eine echte Bekehrung ist nicht, dass man irgendwas annimmt und nebenbei sich eine Straße bahnt. Es ist so ungefähr wie auf einer Autobahn. Und jeder weiß, wie es auf der Autobahn ist. Wir fahren nur in eine Richtung. Und da gibt es keine seitliche Abweichung, sondern man geht in eine Richtung. Und wenn wir so fahren in unserem sinnlichen Leben, und da kommen immer wieder Schilder, Verderben, Verdammnis, Sünde, und der Mensch soll das lesen. Gott spricht zu allen Menschen, immer wieder, wohin du gehst. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Die Menschen kennen ihn noch nicht, aber er arbeitet an jedem Menschen. Er will, dass kein Mensch verloren geht. Er arbeitet. Du brauchst nicht verloren gehen, aber du gehst verloren. Schau hin, dein Weg geht dorthin. Wenn der Mensch es einsieht oder sieht, wahrlich, brauche ich dorthin fahren? Ich will eigentlich dort nicht. Was soll ich tun? Was tut man dann auf der Autobahn? Ist gut, dass es Ausfahrten gibt. Ja? Wenn es keine Ausfahrt gäbe, wäre es traurig. Aber wir haben immer wieder doch eine Ausfahrt. Raus, andere Richtung und in andere Richtung. Und da kommen die Schilder. Frei von der Schuld der Sünde. Glückseligkeit, Himmelreich. Ja? Oh, wie selig, glückselig. Aber es ist eine Wendung, Bekehrung, Umwandlung in 180 Grad in andere Richtung. Das erwartet der Herr, dass wir als Erste diese frei von der Schuld der Sünde. Wir sind jetzt vielleicht, dass wir kommen zu diesem, das ist der vierte römische Punkt, was schließt dieser Glaube in sich ein? Und dann kommt unter diesem Unterpunkt 1 ein Glaube, durch den wir Gott gerecht werden. Und wir wissen, in Galater wird beschrieben, Bibelstelle werden wir jetzt aus Zeitmangel vielleicht, wir wissen sie ja, dort in Galater schreibt Paulus von der Frucht des Fleisches. Oder schlagt auf, wir können es auch Zeit uns nehmen vielleicht auch. Ja. Zuerst steht es geschrieben in Galaterbrief 5, vom 19. Vers sind offenbar, sind aber die Werke des Fleisches und wird hier angegeben und dann kommt aber im 22. die Frucht aber des Geistes ist, dass bei einem neugeborenen, umgewandelten Menschen auch diese Frucht oder dieser Baum abgeschnitten ist, dass er nicht mehr Frucht bringt, aber er soll jetzt andere Frucht bringen und diese Frucht kann er dann auch bringen, wenn der Geist Gottes, der die Frucht hat, in den Menschen jetzt reinkommt oder den Menschen in seine Hand nimmt. Und das ist der schwierigste Punkt im Leben, dass es ein Punkt kommt, ja, wo der Mensch einfach diesen Kampf des Fleisch und Geist, sie kämpfen gegeneinander, heißt hier. Und einfach diese Entscheidung, wir können es nicht schaffen, aber die Entscheidung zu treffen, was will ich? Ja. Fleischlich gesinnt sein ist Tod, geistlich gesinnt ist Leben. Will ich leben, dann muss mein Fleisch, mein eigenes Ich, das ich so lieb habe, muss sterben. Und das fällt schwer den Menschen. Das ist der größte Punkt der Heiligung, wo die Menschen doch noch denken oder die Christen denken, ich tue etwas, ich habe etwas und ich versuche es irgendwie doch noch zurechtbringen. Und immer wieder kommen die Enttäuschungen und immer wieder kommen Niederlagen. Ich habe es in meinem Leben genauso Erfahrungen machen müssen. Ich habe mich mit durch Gottes Gnade als Kind zum Herrn gezogen gefühlt und habe ihn auch kindlich aufgenommen, habe es wahrscheinlich schon auch erzählt. Es ist eine besondere Gnade, weil auch die Eltern zum Glauben kamen durch den Krieg, durch die schweren Zeiten. Und wenn der Mensch in der Not ist, sucht er eher nach Gott. Und so war es auch damals, Erweckungszeiten, wo auch die Eltern zu Glauben kamen und sie es auch dann versucht haben, an die Kinder weiterzugeben. Und so war es auch dieser gesegnete Teil als Kind, diese Erfahrung mit dem Herrn zu machen. Es war kindlich und ja, man wächst, nimmt zu, gibt es tief und war ehrlich in meinem Leben kein, dass ich in Sünde gefallen war oder Rückfälle waren. Gott sei Dank, Gott hat mich bewahrt. Aber man hat gemerkt, im Laufe der Zeit, man war nicht zufrieden immer mit diesem Christenleben. Es gab Dinge, wo man immer wieder aus Unachtsamkeit oder irgendwie reingezogen das getan hat, was den Frieden gestört hat, was das Gewissen belastet hat. Du bist ein Christen, was hast du wieder gemacht? Man hat sich wieder angestrengt und wieder von neuem angefangen. Ich habe es mal schon gesagt, es war zur damaligen Zeit auch so üblich, wenn das Jahr zu Ende kommt und aufs neue Jahr und dann wünscht man sich oder nimmt man sich Vorsätze. Aber das nächste Jahr, dann jetzt fange ich an als ab neues Blatt in meinem Leben, das Alte ist versudelt hier mit ja, Niederlagen oder Schwachheiten, aber jetzt fängt ein neues. Blättert um das Jahr, fängt es Neues an. Jetzt aber will ich anders anfangen. Und man strengt sich an und eine gewisse Zeit reicht es aus, aber irgendwann steht man da. Ja. Und ich bin dankbar Gott, dass auch die Brüder zur damaligen Zeit, auch in Sibirien, in abliegenden Orten, aber diese Wahrheiten erkannt haben und dieses volle Heil und haben es verkündigt und dass wir es dann auch als Kinder, als Jugendliche gehört haben. Und man hat gehört, man braucht eigentlich diese Kraft von oben. Man schafft es nicht. Man braucht diesen Heiligen Geist. Und man hat es als Jugendliche dann auch sich völlig geweiht. Und dieses Thema Heiligung, seitdem ist für mich das zentrale Thema. Das ist mir von Herzen Liebe auch. Und jedes Mal, wenn man ein Thema über die Heiligung hört, das vergleicht man mit dieser Erkenntnis, was man schon hat oder erlebt hat. Es schlägt das Herz. Das stimmt, das ist das, was man hat. Diese Erfahrung hat man gemacht und das schätzt man und das wünscht man, dass man hier auch in einer Sprache spricht. Man spricht, man das versteht. Wie schwer ist es, den Menschen gläubig mit den Ungläubigen zu sprechen? Über irdische Dinge ist einfach zu sprechen. Fängt man an, über geistliche Dinge zu sprechen. Die verstehen einen nicht. Fremde Sprache. Auch mit der Heiligung. Auch viele Christen, wenn es weitergeht. Nee, das ist nicht richtig. Man kann nicht ohne Sünde leben. Und man versucht mit Frömmigkeit, mit guten Taten irgendwie es auszugleichen. Aber diesen tiefen Frieden, diese Befriedigung im Herrn, dass wirklich das Wohlgefallen des Herrn auch in der Seele tief hinein ruht, liegt nicht in dem, dass man etwas Großes tut, dass man in der Tätigkeit etwas erreicht. Im Gegenteil, da ist irgendwie ins Verborgene gegangen, dass man unsichtbar ist, dass man nicht mehr mich sieht, aber dass man in solch einer Verbundenheit ist, da, Herr, mein Leib gehört dir, alles gehört dir, gebrauche du mich jetzt. Ist ein seliges Leben. Du brauchst nicht mehr planen, was du jetzt dies oder jenes oder auch im Reiche Gottes zu tun hast, sondern du hast einen dich dann vertraut, der mit deinem Leben plant, der es so wunderbar vorgesehen hat. Wir kommen zum zweiten Punkt. Hier heißt es, was schließt eigentlich dieser Glaube in sich noch ein? So einzelne Punkte wollen wir nochmal rausholen in diesen einzigen, wahrhaftigen Glauben. Was besonders wichtig ist, Punkt 2, der Glaube, der die Welt überwindet. In 1. Johannes 5,4, die Bibelstelle, wer hat sie schon aufgeschlagen? Entschuldigung, vielleicht noch eine Stelle zurück. Ich habe jetzt diese Bibelstelle Galater 5,24 übersprungen, was hier Paulus mit den Fleischenfrüchten und dann die Frucht des Geistes spricht. Und dann kommt dieser bedeutende Vers noch, Galater 5,24. Ja, ich glaube, dass viele Christen das nicht gern diese solche Stelle lesen. Kreuzigen. Wozu? Muss das sein? Ach, das ist doch übertrieben. Aber Paulus schreibt hier, sucht in der Schrift, und Paulus hat diese Erfahrung gemacht und er sagt, welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Listen und Begierden. Es schließt dieser eine wahrhaftige Glaube ein. Es schließt diese Kreuzigung des Fleisches, der Begierden. Was alles dazu gehört, das werden wir jetzt auch in der nächsten Bibelstelle, 1. Johannes 5,4, finden. Der Glaube ist der Sieg. Es ist solch ein Glauben, der uns zuteil ist, der überwindet die Welt. Was verstehen wir unter der Welt? Ist ja wahrscheinlich auch ziemlich uns bekannt, aber vielleicht wiederholen wir es, wie es hier steht in 1. Johannes 5,17. Klares Wort, was auch Johannes schreibt. Habt nicht lieb die Welt, Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben, was einschließt. In dem, wo wir konfrontiert werden. Ja, bitte. Bitte? Hoffärtig. Ja. Ein wohlständiges oder ein, wie ist es besser zu erklären? Ja. Hoffart. Ja, so in diesem Sinn, dass man ein Hoffart, etwas Überhobenes, etwas Eingebildetes, etwas Heeres wie die andere. Ja. Wir sind in dieser Welt und werden konfrontiert von allen Seiten, Medien, Schriften, überall von uns. Wir können uns von dem ja, gar nicht abwenden, isolieren. Das verlangt auch der Herr nicht. In der Welt, aber nicht von der Welt. Jesus betete in seinem hohepriesterlichen Gebet: Ich bitte für sie, dass du sie nicht aus der Welt nimmst, dass du sie bewahrest in dieser Welt. Es heißt, dass wenn auch die Welt mit so viel Schaden und um uns ist, dass Gott gesorgt hat für uns Christen, mit einer Gegenwart uns umgeben, uns bewahren, dass wir trotz diesen Angriffen ein Siegesleben führen können. Nicht, dass wir tüchtig sind, nicht, dass es unmöglich ist, weil es ist eine Forderung des Schriftes, des Wortes Gottes. Aber er hat Vorkehrung dazu getroffen, dass er will es tun, wenn wir uns ihm anvertrauen. Wenn wir willig, fällig und ganz, das Fleisch muss dann gekreuzigt werden, sterben. Und hier heißt es, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg. Dass in diesem Glauben, wenn wir diesen rechtschaffenen Glauben haben, der einzige, seligmachenden Glauben, der beinhaltet auch noch diese Kraft da, dass wir auch Überwinder sind. Ja, das zweite Blatt, dass wir auch durchkommen, Punkt 3, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, kommt. Vielleicht gleich diese Bibelstelle, Galater 5, 6. Ja, soweit. Zu damaliger Zeit gab es jetzt Probleme mit diesen Satzungen des Gesetzes Mose noch, wo sie konfrontiert waren, einige Christen. Aber diesen Gedanke, was wir heraus entnehmen, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Manchmal schaue ich auf Christen, die wohl ein Missgängig sind oder nichts wissen, wie, was anzustellen und irgendwie Langeweile haben. Ich bedauere solche Christen. Ich bedauere, weil eigentlich das ist nicht normal. Die Erfahrungen, was man in eigenem Leben macht, es reicht die Zeit nicht aus. Das, was der Herr selbst öffnet, was man in der Tätigkeit auch durch die Liebe tätig sein kann. Und das findet man jetzt auch hier eine Bestätigung, dass dieser Glaube, der durch die Liebe Gottes eine Tätigkeit. Und wisst ihr, und jetzt, wenn wir kommen jetzt auch in dieser Heiligung, wo man jetzt auch den ganzen Leib zur Verfügung dem Herrn gestellt hat. Weil ich finde Probleme, wenn man ein Christ ist und wenn man jetzt buchstäblich nimmt, diese alle Aufträge, was da stehen, ja, was du alles tun sollst. Und dann wird man als Christ dastehen und sagen, wo fange ich an, was soll ich tun, wie soll ich es einplanen und hier komme ich nach. Und der Herr gibt etwas im Wege, das andere und ich weigere es, ich habe meinen Plan, ich gehe und versuche mit dem etwas zu tun. Und irgendwie komme ich nicht zurecht, komme nicht nach. Enttäuschungen, kein befriedigendes Leben. So manche gingen oder gehen auch diesen Weg. Mit Gottes Hilfe habe ich einen anderen Weg gelernt. Gelernt mein Leben jetzt dem Herrn anvertrauen, dass nicht mehr ich plane mein Leben, sondern Jesus soll planen. Ich habe mein Leben dem Heiligen Geist übergeben und gesagt, jetzt du gibst, schenkst die Wahrheit. Du planst am besten. Und wenn es einen Weg gibt, den ich gehen auch soll, weil ihn Jesus selber ist und er ist die Wahrheit, dann ist gut, wenn ich auch mich ganz ihm anvertraue. Nimm mein Leben, forme du es. Glückseliges Leben. Ich sage es wieder aus eigener Erfahrung. Wie leicht ist dann das Leben? Man wirklich erkennt es, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und ich vergleiche das Kindeszustand, dass ein Kind nicht plant, ja, ich muss jetzt ein Haus bauen, ich muss jetzt dann nach Nahrung und Mittel oder andere Dinge sich kümmern. Das kümmert sich doch das Kind gar nicht. Wer macht das? Mach doch der Vater, mache doch die Eltern. Ja. Schon im natürlichen Leben. Ein Kind, ein gehorsames Kind ist bereit eigentlich, was der Vater sagt. Ja, oder die Mutter sagt, gehorsam einfach tun. Das ist doch einfach. Mach dies, geh, ich mache es. Mach dies, fertig, wieder. Und immer bereit sein zu tun. So leicht, so einfach hat es Jesus auch in unserem Leben vorgesehen. Das Christenleben ist voll Freude. Dann, wenn man auch diese Freudigkeit im Herzen hat, das erfüllt Treue, das gibt Freude und das strahlt die Freude weiter. Und dann plane ich nicht mehr mein Leben, sondern mein Leben gehört dem Herrn. Herr, es steht zur Verfügung dir. Plane du. Und ist dir auch jeden Tag, merkt man das. Wenn man früher einige Pläne sich vorgenommen hat, ja, ich möchte das morgen, das übermorgen, dies oder jenes, versteht mich richtig, irgendwie ungefähre Pläne müssen wir schon haben, ja. Aber die Pläne dürfen nicht so festgesetzt werden, dass wenn der Herr es anders will oder reinführt, dass ich bereit bin, einfach das aufgeben, was ich geplant habe. Dass immer diese Verbindung so ist, es kommt nicht von ungefähr, kommt ein Mensch, kommt ein Telefonanruf, kommt irgendwo noch irgendwas. Man ist oftmals so, was kommt jetzt als Nächste? Der Herr plant dann. Und dann steht zur Verfügung. Und das ist dann so köstlich. Nicht ich plane, sondern er plant mit mir. Aber er kann nur dann planen mit mir, wenn ich meine Terminkalender frei habe. Wenn mein Terminkalender voll ist, kann er schwer was reinplanen. Aber wenn ich da bin, ganz Herr, und das ist, keiner lebt sich selber. Ich bin gestorben, ich gehöre ihm. Und erst dann bekommt man die volle Freudigkeit und das Glückseligkeit im Leben. Ich habe gestern mit jemandem auch dieses Beispiel oder so im Vergleich angesprochen. Und ich bin ja kein Schwimmer, ich kann nicht schwimmen jetzt, sagen wir so. Aber ich habe beobachtet, welch eine Freude bereitet es einem Schwimmer, wenn er ans Wasser kommt. Und wenn er jetzt da reingeht, bis an die Knie, wird er nicht befriedigt sein. Ja? Er wird sagen, ich will ins Wasser rein. Und wenn er drin ist und schwimmt, wie fühlt er sich dann wohl da? Ich vergleiche es im geistlichen Leben. Manche Christen gehen bis in Knie rein und meinen hier Befriedigung finden. Ein Schwimmer wird nie eine Befriedigung finden, sagt, was ist das? Ich will rein, voll, ganz in das Wasser rein. Das Christenleben ist nicht anders. Heiligung bedeutet jetzt loslassen. Du stehst nicht mehr, lass dich los. Lass dich dem Führung des Geistes Gottes. Dann vertraue dich ganz dem Herrn. Das Fleisch wird sich wehren. Ach, was wird das für ein Leben sein? Und dies und jenes kommt aus deinem Leben raus. Ermalt der Seelenfeind uns so schlimm vor. Aber in Wirklichkeit, das ist alles vergänglich. Im Vergleich mit dem, was Gott uns bietet. Er bietet ein Leben an. Leben und volle Genüge. Es ist eine Freude, die wohl nicht zu vergleichen ist mit all diesen Schätzen dieser Welt. Aber das muss ein jeder diese Erfahrung machen. Das muss gestorben werden. Das Fleisch ist im Wege. Und wenn es gekreuzigt wird, wenn es gestorben ist und ganz dem Herrn, erst dann gibt der Herr uns die Fülle, aus seiner Fülle Gnade und Gnade. Ist er? Und wenn man dann diese Liebe des Herrn in uns, in das Herz reinkommt, es ist ein Trieb. Einmal mit unserer Bekehrung sind wir ein Glied am Leibe Christi. Und schon in unserem natürlichen Leib, ein jedes Glied hat eine Aufgabe. Ja? Ist doch so. Kein Glied ist untätig. Ja? Ist schon bestimmt im Voraus, dass er eine Aufgabe hat am Leibe. Sobald wir uns bekehren und ein Glied am Leibe Christi sind, haben wir schon eine Tätigkeit, eine Begabung, was uns geschenkt wird. Wir sind ein Glied am Leibe Christi. Das herauszufinden ist das Nächste. Was meine Aufgabe ist, was meine Tätigkeit ist am Leibe Christi. Und der Herr wird uns auch, wenn wir aufrichtig sind, wird er uns gebrauchen, hinweisen, dass wir es zurechtfinden, dass wir diese Begabung, was er schon eingelegt hat, auch zur Ehre Gottes auch ausführen können. Ist er? Und das ist ein Trieb. Ja? In der anderen Bibel, in Römer 8, 14 steht es dann, welche der Geist Gottes treibt. Es ist ein Trieb Gottes. Der Geist Gottes lässt uns nicht einfach da und dass wir zurückbleiben, sondern er sagt vorwärts, vorwärts. Schau, da ist noch zu tun, so viel zu tun. Und er gibt solche Aufgabe jedem zu tun, wo du Freude dran hast. Greif nicht an andere Dinge, schau nicht auf die andere, wenn ja sie vielleicht große und ansehende Aufgaben erfüllen. Es gibt Glieder, die wo nicht gesehen werden, die wo eine schwarze Arbeit machen. Niemand nicht sieht. aber vor Gott eine große Ehre haben. Es gibt keine Tätigkeit, die Gott nicht ehrt. Und es ist noch besser, wenn man dann in der Demut bleiben kann, wenn es unsichtbar ist. Das haben auch die Apostel dann getan. Wir sehen, welche eine Umwandlung in ihrem Leben stattgefunden hat. Nichts mehr von sich, nicht mehr zur linken und rechten Seite zu sitzen, sondern das Ich war verschwunden. Ich lebe aber nicht ich, Christus lebt in mir, sagt Paulus. Er ist gestorben. Er war da vollständig in den Händen des Herrn. Dir gehört mein Leben. Wenn jemand auch, keiner lebt sich selber, leben wir, so leben wir dem Herrn. Tätigkeit. Punkt 4 unter Punkt. Der Glaube, der zur Seligkeit bewahrt. Bibelstelle 1. Petrus 1, 5. Hat sie jemand schon?
Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werden in der letzten Zeit.
Schaut mal, dieser Glaube, er bewahrt uns in der Seligkeit. Es ist so schade, dass bei Evangelisation oder bei solchen Erweckungszeiten einige Seelen zum Herrn kommen und nach einer gewissen Zeit auf einmal merkt man, sie haben es nicht bewahrt, sie blieben nicht in Jesus, gingen abwärts und irgendwo sind sie wieder zurückgeblieben. Wie viele im Glauben enttäuscht, zurückgerissen, nicht bewahrt. Aber hier heißt, wenn wir in diesem Glauben verbleiben, dass dieser Glaube bewahrt, wird bewahrt werden zur Seligkeit. Dass da wir auch die Kraft haben und den Beistand, den Sieg in unserem Leben, den wir nicht mit unseren Fähigkeiten tun können. Im Gegenteil, je schwächer wir sind, desto stärker sind wir in den Augen, in den Händen des Herrn. Das hat diese Erfahrung hat Paulus getan. Wir haben jetzt heute gehört. Ein Mann, der auch sich eingesetzt hat für Gott und suchte und unternahm auch Fahrten, um die Christen, die wo jetzt da im Wege waren, sagen wir mal, seinen Vorstellungen, Sektierer, sie waren Nazarener, die fangen ins Gefängnis rein. Tätiger, eifriger, überzeugter, aber falschem Weg. Und wo es das Licht aufgegangen ist, auf einmal erkannte er. Er eiferte auch noch dann mit der Kraft des Herrn und lernte immer mehr, dass in den Schwachen bin ich mächtig. Und in dieser Schwachheit, und das findet man immer wieder, ich denke so wie Paulus, er hat in dieser Hinsicht noch mehr getan, wie er auch selbst bezeugt, indem er einige Gemeinden auch an den Orten aufgebaut hat, durch die Kraft des Herrn, nicht er allein, ja, von sich aus. Aber immerhin, da sehen wir, welche eine Kraft dahinter war, wie Gott ihn gebrauchen konnte, wie er bereit war, auch alles einzusetzen und wie er unter dieser Leitung des Geistes Gottes gestanden ist und wo er jetzt in diesen Plänen, in diesem menschlichen Eifer, wollte noch weiter von Kleinasien und weiter zu gehen. Und auf einmal spricht der Heilige Geist, geh dorthin. Und er vernimmt diese Stimme, er geht dorthin. Was ich uns wünsche, Gemeinden auch heute, dass der Heilige Geist zu uns sprechen könnte, dass wir ihn hören könnten. Es ist ein Glauben, der hört die Stimme Gottes. Und das bestätigt sich auch in dieser Gemeinde zu Antiochien, wo wir lesen, und der Geist Gottes sprach zu ihnen, sondert mir aus. Schaut, es gibt so viele Organisationen, so menschlich, ich will nichts dagegen sagen jetzt, ja. Aber wichtig ist, auf diesen Punkt zu kommen, was eigentlich wesentlich ist. Und hier ist, wenn wir unter der Leitung stehen, wenn unter dieser Organisation, dann gibt es keine Fehlschläge, gibt es keine Enttäuschungen, auch in dieser Arbeit, die wir in seinem Namen tun. Und hier heißt es jetzt, nicht alle gingen den Auftrag, geht hin in alle Welt. Ja, es ist ja ein Auftrag, aber wie soll ich persönlich diesen Auftrag erfüllen? Müssen wir alle jetzt rausgehen, in die Welt gehen? Das verlangt ja gar nicht der Herr. Aber jeder muss erkennen, Anfang von Jerusalem, der andere in alle Welt, das heißt schon, dass er hier auch berufen wird, Und hier spricht er zu dieser Gemeinde. Und ich wünsche, in solcher Gemeinde zu sein, wo der Geist Gottes auch wirklich sprechen kann. Sondert mir aus. Setzt die Gaben ein. Und diese Gaben sind da, die wo auch tätig sind, die wo auch da sich aufopfern, leben für den Herrn. Eine lebendige Gemeinde. Das wünscht man heute. Das wünscht man auch euch, dass ihr beitragt, dass ihr lebendige Steine auch in diesem Bau seid. Wir kommen noch weiter, noch der Glaube, Punkt 5, der Glaube, durch den Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme, und da möchte ich jetzt diese Bibelstelle doch noch aufschlagen, Johannes 7. Johannes 7, Vers 38, den haben wir gestern schon erwähnt gehabt. Oder vorher haben wir es gelesen, Entschuldigung. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verklärt. Die Fülle, der Reichtum. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge habt, sagt Jesus. Haben wir die volle Genüge? Warum haben wir nicht? Warum sind wir nicht so glücklich in dem Herrn, dass ich sage, ich bin so glücklich in dem Herrn? Vielleicht deswegen, weil wir nicht alles genommen haben, was uns zusteht. Er sagt, nehmet aus meiner Fülle Gnade um Gnade, nehmet die Erlösung, werdet frei von der Sünde, ihr habt schon tiefen Frieden im Herzen, aber geht noch tiefer zu der volle Genüge. Der Heilige Geist ist euch da. Ihr braucht euch hier auch nicht zu anstrengen oder vielleicht auch so, sondern kommet, suchet, bittet, euch wird gegeben, suchet. Wir brauchen ihn. Es fließt, ein Herz fließt über. Es kann nicht still sein von diesen Erfahrungen, was im Herzen nicht. Es will dem Heiland eine Ehre bringen, in seinem Leben, in seiner Tätigkeit, wo er auch nicht ist. Er sucht nur das eine, Christus ist mein Leben. Kommen zum Schluss, dann die römische 5. Kennst du den einen wahren Glauben an Jesus? Und diese Frage möchte ich ja heute uns stellen. Wir versuchten es so in dieser Schwachheit vielleicht einen kleinen Blick auf diesen Glauben, den die Schrift uns sagt, den wir in der Bibel finden, zu sehen. Und diese Frage jetzt auch an uns, an mich, an dich, jeder an sich stellen, sage, habe ich diesen Glauben? Habe ich diesen einzigen Glauben, der das alles einschließt? Und wir kommen dann zum Schluss, was ganz mir besonders wichtig ist. Und das sind die Bibelstellen, Römer 14, 7, schlage noch auf. Römer 14, 7, ich lese ihn das schneller, der nächste vielleicht schlagt dann 2. Korinther 5, 15 auf, aber hier heißt es, denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber, leben wir dem Herrn, sterben wir dem Herrn, darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn, denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden. Und wieder lebendig geworden, dass er über Tod und lebendige Herr sei. Und dann kommt dieser Krönungsvers, 2. Korinther 5, 15. Jetzt eine Frage, habe ich schon das gewusst? Habe ich schon diese Stelle gelesen? Habe ich schon darüber nachgedacht? Und ist darum für alle gestorben, auf dass die, so da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Habe ich diesen Glauben? Es gibt keinen anderen Glauben. Und wenn ich den wahren Glauben, den seligmachenden Glauben haben will, dann muss er auch diesen Punkt erfüllen. Ich lebe, weil Jesus gestorben ist für mich und auferstanden. Und er fordert jetzt ihn fort, dass auch ich nicht mehr sich selber lebe, sondern für den, der für mich gestorben und verstanden ist. Vielleicht deutlicher noch mache, praktisch, gestern haben wir gehört, Bruder Nika hat gesagt, wo er so verliebt war, Entschuldigung, wenn ich das vielleicht nochmal einflechte, aber das war so, er war bereit, welchen Wunsch aus ihm nicht haben wird, er wird es erfüllen, ja, so in dieser Richtung. Ja. Ich denke, das wird dann jeder wahrscheinlich auch so, wer sich verheiratet schon hat, gehabt haben, sage ich jetzt nur, weil es erwähnt wurde. Ja. Und stellt mal euch vor, sind jetzt die meisten noch nicht verheiratet, aber ihr könnt euch vorstellen, ja, auch sogar vielleicht verlobt. Ja, verlobt, wie man da füreinander wirklich, man ist so verliebt, wie man es jetzt menschlich gesagt, dass man bereit ist, alles, alles gehört jetzt ihm oder ihr. Ja, ist doch so. Man liebt jetzt und stellt mal jetzt hier vor, wenn man jetzt da sagt, eigentlich gehöre dir nicht ganz, ein halbes Herz für dich, das andere behalte ich noch für mich. Wie würde es aussehen? Würde solch eine Verlobung überhaupt stattfinden? Ja? Oder in einer Ehe, man kommt unter den Altar Gottes, unter den Segen Gottes, man schließt einen Ehebund und man ist füreinander da. Ein Leib, sagt Christus. Ja? Ein Leib ist er geworden. Also einer lebt für den anderen. Nicht mehr das Seine jetzt, sondern er lebt jetzt ganz dem anderen. Stellt man jetzt vor, in einer Ehe nicht ganz dem anderen sich ganz anvertrauen. Es wird nicht funktionieren. Die Liebe wird gestört sein. Aber wenn ich das so übertrage ins christliche Leben, wie viele Christen schließen solch einen Bund mit Christus ein? Ja, ich halbe für dich, aber ich will noch auch meins haben. Hier steht es aber, dass hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich denke, das ist ein wesentlicher Teil in unserem Glaubensleben. Und ich wünsche es mir, ich wünsche es euch, dass wir genauso sagen können wie Paulus. Ich lebe, aber nicht ich. Christus lebt in mir.